Podcast Folge 31. Wir machen heute Halt in Paderborn in Westfalen, eine tolle Veranstaltung. Herzlich willkommen. Wir haben heute zwei ganz tolle Gäste. Ich weiß, ich sage das immer, aber heute ist es wirklich so. Als erstes freue ich mich über einen Superstar. Es ist wirklich so, ein Superstar von Weltrang. Sie hat 55 Tonträger verkauft. Sie ist, also nicht sie persönlich, Entschuldigung, 55 Millionen. Und sie persönlich hat es auch nicht gemacht, sondern das lief halt über die Läden und über den Einzelhandel. Sie ist sehr erfolgreich, sie ist bodenständig. Sie ist in Griechenland geboren, auf Korfu, 1958 mit der Familie nach Hamburg gezogen und hat die erste Single rausgebracht, Messer, Gabel, Schere, Licht, 1965, 1972 den Eurovision Song Contest in Edinburgh gewonnen mit Après-Trois. Guck mal hier. Genau. Meistverkaufte Single weltweit in jenem Jahr, 5,5 Millionen. Sie hat eine eigene Fernsehshow in der BBC. Sie singt ja in 8 Sprachen, im Deutsch, Französisch, Griechisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch und jetzt kommt's, Japanisch. Sie hat unzählige goldene Schallplatten bekommen, hat, und das ist interessant, da müssen wir gleich mal drüber reden, liebe Vicky Viandros, du warst Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Kultur in Piräus 2006 bis 2008 und wurdest angefragt hier als Kultursenatorin in Hamburg. Also erstmal herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr.
Super. So, und dann haben wir den Hans-Joachim Aki Batzke, geboren in Marsberg. Er hat BWL studiert an der Universität Paderborn mit Abschluss. Abschluss als Diplom-Kaufmann, hat 1990 eine mittelständische Firma gegründet und ab 2005 war er Geschäftsführer von Borussia Dortmund. 2006 die maßgebliche Rettung des BVB vor der Insolvenz. Das trägt seine Handschrift und seit 2006, als es dann aufwärts ging, hat er Borussia Dortmund zu einem der führenden Clubs Europas, wenn nicht in der Welt, gemacht. Seit 2025, seit November, ist er jetzt Präsident von Borussia Dortmund. Und was viele nicht wissen, er ist auch UEFA-Vizepräsident. Er ist Vizepräsident beim DFB und ganz wichtig DFL-Liga-Präsident. Und was viele auch nicht wissen, weil er als Westfale sehr bescheiden damit umgeht. Er setzt sich unglaublich ein gegen Antisemitismus und er wurde jetzt prämiert. Er hat die höchste Auszeichnung des Zentralrats der Juden bekommen, nämlich den Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden für sein Engagement gegen Antisemitismus. Erst vor kurzem herzlich willkommen, Aki Batzke.
Ja, herzlich. Dankeschön.
Wie kommt das? Woher rührt dein Engagement bei diesem Thema?
Boah, schwer zu sagen. Ich habe mit meinen Eltern viel über das Thema gesprochen, weil die haben ja so die Zeiten im Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg auch noch erlebt gehabt. Und ich habe mich einfach, weil ich auch historisch interessiert bin, damit sehr viel beschäftigt. Ich war dann das erste Mal, der BVB hat ja, macht ja sehr viel in dem Bereich, und dann war ich das erste Mal in Auschwitz. Und das hat mich so dermaßen mitgenommen und aber auch emotional so berührt, dass ich gesagt habe, das machen wir jetzt zur ständigen Einrichtung. Wir gehen jedes Jahr mit Ivonik zusammen, machen wir das, schicken wir gerade Jugendliche nach Auschwitz. Und wenn du das erlebt hast, also ich war 2 Tage lang nicht mehr ansprechbar. Das ist unglaublich. Und ich war dann auch in Yad Vashem und ich habe dann sehr, sehr viele mutige Leute. Ich hatte heute Mittag, zum Mittagessen 3 Geiseln, die die Hamas verschleppt hat aus dem Gazastreifen, die jetzt vor wenigen Monaten wieder freigelassen worden sind. Ich hatte heute Mittag 3 in Dortmund, mit denen ich mich dann über diese ganzen Dinge auch ausgetauscht habe. Also insgesamt ist das für mich so eine Passion. Und dieser Leo-Beck-Preis, der hat mir ehrlich gesagt mindestens so viel bedeutet wie eine deutsche Meisterschaft.
Nixi?
Ich setze mich ja auch sehr dafür ein, Antisemitismus, ja. Und es ist so, ich habe auch sehr viel von meiner Familie lernen können, Eltern, Großeltern. Wir haben sehr viel darüber geredet. Ja? Und ich bin auch, ich könnte das gleich an historisch einfach sehr interessiert. Ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich nur Geschichte, immer Geschichtsbücher gelesen und darüber sehr viel. Und das hat mich sehr bewegt, sehr, die Emotionen sind einfach da und ich stehe immer dafür ein und ich glaube auch meine ganze Familie.
Mhm. Super, Dicky Leandros, vielen Dank. Ich habe es eben gesagt, du warst auch politisch aktiv als Vizebürgermeisterin und Stadträtin in Piräus. Wie schafft man das neben Las Vegas, Shanghai, Paderborn?
Ja, Paderborn, alles. Ja, ich muss sagen, ich war immer ein politischer Mensch, politisch interessiert. Und es kam dieses Angebot und ich bin ja mit in den Wahlkampf in Piräus gegangen. Und meine Mutter, meine Mami ist, kommt aus Piräus, die ganze Familie. Und da war es, mir wurde, also es ist große Not und ob ich mich einsetzen könnte. Und ich bin einfach dahin gegangen, habe die Wahlen da mitgemacht. Das war ja hart, ich muss sagen. Und auch die Jahre dort zu arbeiten, da habe ich mal gesehen, wie hart es ist, Politiker zu sein, wie schwierig das ist. Gesang ist auch, kann auch schwierig sein, denn man ist ja auch nicht immer erfolgreich. Aber die Leidenschaft bringt es so ein bisschen weiter und Politik ist nochmal sehr schwierig. Aber das waren genau die Jahre, wo Griechenland, wo es ganz runterging, wo nichts in den Kassen mehr war, kein Cent. Und ich bin dann zurückgetreten nach 2,5 Jahren.
Ah ja.
Und da hat sich doch alles ja aufgelöst auch.
Und dann gab es auch zu der Zeit eine eine Anfrage aus Hamburg, dass du dann hier in Deutschland Kultursenatorin werden solltest.
Ja, das war damals, das war noch etwas früher, von Ole von Beust, als er Bürgermeister wurde. Ich war dann bei ihm im Rathaus und er fragte mich eben, ob ich Kultursenatorin für Hamburg werde. Und ich muss sagen, ich hätte es so gerne gemacht, aber ich hatte da gerade Verträge unterschrieben für über 120 Konzerte schon mal in Deutschland und dann noch einige im Ausland. Und ich wäre dem nicht gerecht geworden. Also habe ich dann darauf verzichtet.
Okay. Man kann es auch anders sehen. Also wir hätten ja auch beides zusammen machen. Ich meine, ist ja auch Kultur, diese Konzerte. Und als Senatorin.
Ja. Danke, Carsten.
Ja. Aki, du bist ein politisch interessierter Mensch. Und wenn du hier bist, wir können über alles reden. Wir haben uns auch vorbereitet. Aber lieber Aki, du musst schon 2-3 Sätze mal verlieren, wie du das von außen siehst im Moment. Die Lage, die Gemengelage in Deutschland, du hast klar auch einen Bezug zur Wirtschaft sehr stark. Wie schätzt du die Lage, die Situation in Deutschland gerade ein?
Ja, aber ich, natürlich, Wirtschaft ist letztendlich die Grundlage von allem, aber mich beschäftigt momentan mehr so die Gesellschaft, dass die so auseinanderdriftet, dass die so unversöhnlich miteinander ist und das ist wahrscheinlich auch durch die sozialen Medien nochmal besonders entstanden. Es ist schwierig aus der Distanz, weil ich habe ja über 20 Jahre lang immer damit zu tun gehabt, dass jeder, auch die keine Ahnung vom Fußball hatten, aber trotzdem mir erzählt haben, dass sie extrem viel Ahnung haben und eigentlich auch mehr als ich. Und ich tue mich immer schwer, jetzt zur Politik was zu sagen, weil die Politiker haben schon schwer genug. Ich bin ja heute Abend hier, weil ich dein Freund bin. Das ist ja auch, glaube ich, bekannt. Und dann komme ich auch. Das gehört dazu. Aber ich wollte doch deinen Job nicht haben. Also ganz in Ruhe. Ich würde niemals deinen Job haben wollen. Und das habe ich auch Friedrich schon gesagt. Deinen schon mal gar nicht. Weil das ist so ein Knochenjob. Du musst dich von morgens bis abends beleidigen lassen. Hast einen mörderischen Stress. Und ich weiß gar nicht, wie der 70 Jahre, was der für einen Stress hat. Das ist Wahnsinn. Also erstmal überhaupt Respekt für Leute, die Politik machen. Und dann.
Ja.
Und dann sehe ich es natürlich so, ich sehe da vorne dein Schild da mit deinem wunderbaren Spruch, einfach mal machen. Du bist doch im Koalitionsausschuss, dringst du da nicht durch?
Nee. Gute Frage. 1-1. Ja? Ja? Der Punkt war richtig. Aki Watzke hat gerade gesagt, was ihm Sorge bereitet, der Zusammenhalt der Gesellschaft. Du hast, Vicky, mit der Musik.
Es ist, ja, natürlich. Musik vereint uns, eint uns, natürlich, ohne Grenzen. Das ist sehr, sehr positiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite empfinde ich auch, was Herr Watzke sagte, dass dass der Umgang miteinander, auch mit der Politik und mit den Politikern, das ist momentan nicht schön. Aber wir alle sollten uns gegenseitig mehr mit Respekt begegnen, mehr zuhören, ja, und hören, was der andere sagt und das mal aufnehmen. Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Welt, ja, und da ist manchmal miteinander etwas geduldiger sein. Und wie gesagt, Respekt ist für mich auch eben ein großes Wort. Das muss einfach sein.
Ja.
Ja, das sollte ein bisschen mehr zusammenkommen.
Ja. Ich wollte heute, das Thema heute ist ja so ein bisschen Heimat und Haltung. Mhm. Respekt, lernt man das, wenn man weiß, woher man kommt? Oder wie gehst du damit um? Was bedeutet Heimat für dich?
Heimat, ja, bedeutet sehr viel für mich. Gut, ich bin, wie ich vorhin sagte, ich bin in Griechenland geboren, in Deutschland aufgewachsen, in Europa auch gelebt insgesamt. Aber es gibt zwei Heimatländer. Natürlich ist das für mich Griechenland und Deutschland. Aber Heimat ist natürlich noch mehr da, wo die Familie ist, da, wo die meisten Freunde sind. Und das ist für mich natürlich hier in Deutschland.
Mhm. Mhm. Und prägt die Heimat deine Haltung? Das ist für mich eine Frage. Ich meine, ihr seid beides Persönlichkeiten, die Haltung zeigen. Wie sehr ist Heimat wichtig für dich, um Haltung zu zeigen?
Also Heimat ist ja, kann man, oder Heimatliebe zum Beispiel, ist ja etwas auch sehr Positives, dass man sich engagieren kann, zum Beispiel in dem Land, in dem man geboren ist, in der Region, dass man sich engagiert, aber auch sich für Menschen, andere Menschen in der Nähe einsetzt. Das hat für mich auch mit Heimat was zu tun. Engagement und Heimatliebe, das ist zusammengehörig.
Ja, Aki, du kommst hier aus der Nähe, Steindorf entfernt von Paderborn.
Bist dort aber Südwestfalen, ne?
Ja. und wie ich höre, engagierst du dich da auch fußballerisch und vieles mehr, unterstützt da Vereine. Was bedeutet Heimat?
Das ist mehr theoretisch, aber Fakt ist, ich lebe jetzt seit 21 Jahren oder was in Dortmund. Aber Heimat ist für mich dort, wo ich meine Kindheitserinnerungen habe. Deshalb wird für mich immer Erlinghausen in der Stadt Marsberg, aber ich rede immer von Erlinghausen, was der Ortsteil ist, auch bekannter als Marsberg. Mhm. Und da habe ich meine Kindheitserinnerungen, da lebt meine Frau, da leben meine Kinder, wir sind da auch groß geworden und ich bin unglaublich froh, wenn ich dann in der Woche, ich versuche immer mal rüberzufahren oder dann am Sonntag oder was auch immer, ich freue mich jedes Mal. Auf der A44, da höre ich dann schon meine Playlist von Vicky Leandros in Vorfreude, wenn es gleich dann ins Sauerland geht und das prägt man schon. Ja.
Ja. Wenn du hast in deinem Leben sehr, sehr viele Spieler gekauft, ausgesucht.
Meistens teurer verkauft, ja.
Ja. Meistens spricht ja die Heimat, auch den Charakter und vieles mehr. Inwieweit spielte das bei dir, bei deinen Einkäufen eine Rolle? Natürlich das Fußballerische, aber inwieweit hast du den Menschen gesehen, wo er wegkommt, wo er herkommt, wie er aufgewachsen ist?
Das ist schwierig, weil man stellt sich das so einfach vor, dass du, wenn du mit einem Spieler verhandelst, sag ich mal so ein Erling Haaland oder Robert Lewandowski, die haben ja ihre Beraterstäbe dann um sich rum. Die lassen dich ja gar nicht an den Spieler so ran. Weil die wollen ja im Prinzip auch gar nicht, dass du den Spieler in so 2-3 Stunden so für dich einnimmst, dass der am Ende vielleicht ein besseres Angebot, was für sie besser wäre, ausschlägt. Also das ist relativ schwierig. Du musst dich während der Zeit, wenn der Spieler dann da ist, musst du dich mit ihm beschäftigen. Meistens geht das so über die Familie und solche Dinge und dann auch über seine Heimat. Und meistens, wenn du, so wie ich jetzt Vizepräsident der UEFA bist, kennst du ja in jedem Land so viele Leute, dass du mit jeder Nation, wo ein Spieler verfließt, sofort Anknüpfungspunkte hast. Das ist entscheidend. Mhm. Und wichtig ist dann, dass man eben sich auch weltoffener zeigt.
Ja.
Das hat aber immer ganz gut geklappt.
Ja. Jürgen Klopp hat mal über dich gesagt, du hättest ihn am meisten geformt. Was meint er damit?
Das habe ich noch nie gehört, aber
okay.
Ja.
Hat aber man mir auch
ist natürlich ein schönes Kompliment. Ja, Jürgen und ich haben natürlich wirklich, wir haben eine sehr enge Freundschaft, eine sehr tiefe Freundschaft über diese vielen Jahre, wenn man so viele Jahre zusammen, und wir haben ja den BVB wirklich auch ein Stück geprägt, das ist ja klar. Aber und Jürgen, bei Jürgen und mir war immer das Wunderbare, dass wir uns manchmal gezofft haben wie die Kesselflicker. und dann nach Hause gegangen sind und beide zu Hause gedacht haben, mein Gott, was haben wir denn jetzt wieder gerade gemacht, weil wir schon auch beide unser Wort machen konnten und auch nicht zu wenig Temperament hatten. Und dann hat aber meistens, war es Jürgen, weil er der Jüngere ist, dann so um 8:30 angerufen und hat gesagt, was war das denn wieder für ein Scheiß? Ich habe hier schon 2 Flaschen Wein kaltgestellt, jetzt komm und jetzt spielen wir mit Ulla, das ist seine Ehefrau, jetzt spielen wir Skat. Dann haben wir Skat gespielt, haben die Flaschen leer gemacht und dann sind wir uns wieder in den Arm gefallen und dann ging es am nächsten Morgen weiter. Das ist außergewöhnlich.
Ja, vielleicht wäre das mal was für den Koalitionsausschuss.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Aber ich sage jetzt mal,
ja, das ist auch wirklich so. Du musst natürlich in allem, was du tust, trotzdem versuchen, so eine Corporate Identity zu schaffen. Wir haben ja so frühere Minister haben mir erzählt, wie die unter Helmut Kohl, da wo sie schon abgewählt waren, nochmal so eine Kabinettssitzung, aber so eine eher lustige Kabinettssitzung im Bundeskanzleramt damals gemacht haben. Und da muss es hoch hergegangen sein. Die sind nachher alle auf die Tische geklettert. Ne? Und das kann ich mir heute bei der Koalition nicht vorstellen, die würde ich eher unter den Tischen vermuten. Ne?
Ja, liebe Vicky Leandros, was ich bei dir total interessant finde, Stichwort Heimat, wie man sich entwickelt etc., ja. Du spielst ja wirklich ganz oben mit. Robbie Williams, Shakira, Simply Red, die haben alle ungefähr so viele Tonträger verkauft wie du. Und ganz viele Stars, je höher sie rutschen, kriegen dann Probleme. Vielleicht hat der eine einen Drang, weiß ich nicht, zum Alkohol, der andere macht dies, jenes. Die bleiben oftmals nicht mehr bodenständig, sondern heben ab. Wir kennen ganz bekannte Fälle wie Whitney Houston oder andere, will ich jetzt gar nicht heranziehen. Trotzdem, du hast es immer geschafft, bodenständig zu bleiben, normal zu bleiben und hast den Riesenerfolg gehabt, aber man spürt es, man merkt es nicht. Du bist so wie immer. Ich meine, wie schafft man das?
Also, ja, das Wort bodenständig, ja, das klingt sehr gut. Ich hoffe, ich bin bodenständig, aber ich glaube, beurteilen können das ja nur andere.
Ja, aber
dann
wie macht
über mich
man das, wenn man so erfolgreich ist?
Ich glaube, ich habe jeden Erfolg erstmal angezweifelt. Ich wurde, also wenn etwas erfolgreich werden könnte, habe ich erstmal gar nicht so sehr daran geglaubt, bis das Publikum kam und mir dann gesagt, okay, das wird erfolgreich. Und dann konnte ich mich immer ganz gut selbst kritisieren, also ich habe mich kritisiert, einfach selber so in die Mangel genommen, gesagt, das ja, war ein super Konzert, ja, alle sagen, aber das habe ich vielleicht ein bisschen falsch gemacht, das habe ich nicht richtig so gesagt. Und dass man so ein bisschen sich damit auseinandersetzt vielleicht und beschäftigt, kann ich nur sagen, was man besser machen kann. Aber nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Mensch. Das war mir immer sehr wichtig, habe ich viel darüber nachgedacht. Und ich hoffe, dass ich manches auch dann mit den Jahren, im Alter sagt man, verbessert so vieles oder so, dass das besser geworden ist bei mir. Ja.
Sie ist bodenständig. Beweis, sie ist BVB-Fan.
Ja. Ja. Ja, ja, das bin ich, ja.
Aber du hast, das muss ich jetzt einmal einwerfen, erst vor 1-2 Jahren für Otto Rehagel auch gesungen in Bielefeld. Also Bielefeld ist hier schwierig.
Ich hatte in Bielefeld ein Konzert und hatte sehr viele Freunde eingeladen. Ja. Und als ich so nach dem ersten Lied runtergeschaut habe, sah ich in der ersten Reihe Otto Rehagel. Und er ist nun mal, habe ihn auch dann extra begrüßt. Ich bewundere ihn sehr, er ist ja auch eine Legende und nicht nur in Deutschland, sondern er hat ja auch Griechenland, also die Nationalmannschaft, sehr weit geführt. Die wurden ja Europameister. War 2004, nicht? Ja?
Ja.
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 Ja. Aki Watzke, du bist jemand, der, ich weiß nicht, Klartext redet wie kaum ein anderer. Und wir müssen jetzt über 1, 2, 3 Themen sprechen. Was mir auffällt, es sind zum Teil Themen, wo es viele gibt, die eine andere Meinung haben und du bleibst stehen. Jetzt nehmen wir mal das Thema aus dem Fußball 50+1. Da geht es um die Frage, ob ein Fußballverein mindestens 50% plus eine Stimme bei seinen Mitgliedern behalten kann oder ob Investoren die Mehrheit übernehmen kann. In Europa sieht das Bild anders aus. In England werden Summen hantiert, die fernab der deutschen Liga liegen. Also einmal innerlich die Frage, 50+1, warum bist du da so hart und so klar und warum schaffst du es, immer stehen zu bleiben, auch im Gegenwind, egal was passiert?
Der Gegenwind spornt mich ja eher an. Nein, aber warum 50 plus 1? Also erstmal 50 plus 1 und Erfolg schließt sich nicht aus. Weil Real Madrid ist ein 50 plus 1 Verein. Da wird der Präsident noch von den Mitgliedern gewählt. Ganz normal, so wie hier in Paderborn wahrscheinlich auch. Barcelona ist ein 50 plus 1 Verein. Es geht mir aber gar nicht um das Thema Erfolg oder Nicht-Erfolg. Mir geht es um was anderes. Ich habe eben davon gesprochen, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Und der Fußball ist so eins der letzten Lagerfeuer noch. Und das muss aber so bleiben. Und wir müssen in der Lage sein, als Bundesliga, dass noch die ganze Gesellschaft zu uns ins Stadion kommen kann. Denn das, so wie in England mit den vierfach höheren, so hohen Ticketpreisen, das möchte ich in Deutschland nicht. Und die sicherste Gewähr dafür ist 50 plus 1. Denn ich stelle dir doch jetzt vor, Carsten, wir sind jedes Spiel ausverkauft. Gestern wieder 81.365. Jetzt kommt ein Investor. Wobei, es kann ja ruhig einer kommen, der soll nur nicht das komplette Sagen haben. Das ist ja, wird ja immer so getan, als wenn wir gegen Investoren wären. Nein, aber wir wollen schon auch gerne am Steuer sitzen. Weil sonst kommt nämlich der Investor zu mir und sagt, Herr Watzke, sagen Sie mal, wir sind immer ausverkauft. Haben aber mit das günstigste Preisniveau. Warum eigentlich? Der Markt sagt doch, wo die Nachfrage hoch ist, ja, da schrauben wir die Preise mal rauf. Ist doch ganz normal. Und da kannst du dich dann nicht gegen wehren. Da kannst du nicht sagen, das ist hier Tradition im Ruhrgebiet oder wir wollen die Gesellschaft stärken. Dann sagt er, pass mal auf, ich habe aber das Geld bezahlt und ab sofort machen wir es mal nach meinen Vorstellungen. Und ich möchte, dass der normale, ganz normale Familienvater, Arbeitnehmer mit seinen beiden Kindern und seiner Frau noch für unter 100 Euro ins Stadion gehen kann.
Bravo, das finde ich großartig. Und ich denke genauso, ich habe ja im nächsten Jahr, setze ich ja einige Konzerte fort. Und es hieß jetzt, natürlich ist alles sehr viel teurer geworden. Und wir sollten auch mit den Tickets höher gehen. Und ich habe das verneint. Ich kann darüber bestimmen und habe es verneint. Denn ich möchte, dass die Menschen, auch also alle Menschen vielleicht, die meine Musik gerne hören, auch reinkommen können. Dass es nicht also an die Spitze geht. Ja?
Sehr gut. Du gibst ja auch noch Konzerte. Du gibst ja auch noch Konzerte.
Ja, im nächsten Jahr kommen einige, ja. Und viele in Nordrhein-Westfalen, ja.
Ja. Gibt es denn irgendwann auch einen Zusammenhang? Ich meine, gut, die Bayern spielen am Dienstag gegen Paris. Ihr seid jetzt frühzeitig ausgeschieden aus der Champions League. Kann es sein, dass es irgendwann zu einem Punkt kommt, wo der Druck einfach so groß wird, weil wir eventuell mittel- oder langfristig nicht mehr erfolgreich sind, weil das Geld...
Ich sehe das überhaupt nicht so. Wenn ich mein Gefühl mich nicht trügt, dann werden die Bayern ins Finale kommen, weil die Bayern sind dieses Jahr so gut, wie ich sie noch nie erlebt habe. Vor zwei Jahren waren wir im Finale. Nochmal zwei Jahre weiter waren die Bayern wieder im Finale. Also mir muss doch jetzt keiner erzählen, dass der deutsche Fußball nicht wettbewerbsfähig ist. Wir kämpfen gerade mit Spanien wieder darum, wer den fünften Startplatz der Champions League für nächstes Jahr kriegt. Und ich glaube, dass wir es sein werden. Also diese Narrative und beim FC Bayern ist es ja auch so. Da, die haben ja zu 50 plus 1 seit 10 Jahren unterschiedliche Meinungen. Also jedes Jahr eine neue. Und jetzt war die letzte Variante war die, dass sie sich um die Konkurrenten von FC Bayern Sorgen machen. Deshalb sollte man 50 plus 1 abschaffen. Wenn der FC Bayern sich das erste Mal um seine Konkurrenz schert, dann kann irgendwas nicht stimmen. Und da musst du wirklich skeptisch sein. Und deshalb, ich habe mit dem ein hervorragendes Verhältnis, aber es gibt eben unterschiedliche Meinungen, muss man aushalten.
Ja. Die Champions League, ein europäischer Wettbewerb. Du bist ja sehr stark auch in Europa unterwegs.
Ich werde auch dieses Jahr nochmal in Griechenland ein großes Konzert haben. Das ist beim Sunny Festival, das ist bei Thessaloniki. Und letztes Jahr war es in dem alten, über 2000 Jahre alten Amphitheater, Herodes Atticus. Ich muss sagen, das war auch so Herzschmerz.
Wann ist das? Wann ist das genau?
Vielleicht das war mitkommen. Das eine und am 15. August ist Sunny Festival. Da waren auch sehr, sehr viele, muss ich aus ganz Europa, aus Belgien, aus Deutschland, sehr, sehr viele Menschen.
Tickets gibt es
noch jetzt. Ja, das hat gerade erst angefangen, ja.
Gut, also ja, diesen Sommer geht es nach Griechenland. Ja. Die Europäische Union steht sehr stark unter Beschuss, immer mehr Bürokratie, immer mehr Regulierung. Man findet irgendwie keine gemeinsame Erzählung, obwohl das ja eigentlich ein Glücksfall ist, eine Friedensdividende, die wir haben. Du bist sehr international unterwegs. Wie schafft man es wieder für dieses Europa irgendwie zu werben und die Herzen?
Also wenn man über die EU jetzt spricht, war es ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass man sich nach Jahren ja gefreut hat, dass man Europa wieder vereinen kann. Das war ja auch nicht so, dass man in Deutschland die großen Freundschaften hatte mit anderen Ländern. Das kam ja dann wieder dadurch. Und Europa war vereint und sie waren und oder sind aber denn stark miteinander. Natürlich kann man aber auch die EU zu unserer Zeit auch, sagen wir mal, konstruktiv kritisieren. Ich finde, das ist richtig. Es gibt auch manches da, was nicht so läuft. Und den Jüngeren, dem muss man vielleicht noch mal geschichtlich aufzeigen, wie das war, warum alle zusammengekommen sind in Europa. Und wir haben ja auch nach dem Kommunismus ja auch die Länder ja auch alle aufgenommen. War ja auch sehr, sehr wichtig. Wir sind schon stark, vielleicht müssen wir ein paar Dinge vielleicht ein bisschen anders gestalten. Ja. In der Musik ist ja durch den Grand Prix Eurovision de la Chanson, jetzt heißt es nicht, wie heißt es jetzt? European Song Festival. Contest. Ja.
Das heißt, wir da immer letzter werden, habe ich mich da nicht mehr für interessiert. Das war 72 mit ihr noch anders.
Das war 72, ja. Und damit sind wir durch die Musik. Ja, gibt es eine, vereinen wir uns ja auch. Und das ist, die ist grenzenlos. Und es macht auch Spaß, dem zuzusehen. Und also das gibt es eben auch. Wir sind schon stark als Europa vielleicht, wie gesagt, was ich eben sagte, vielleicht ein paar Punkte ändern und weiter auch kommen. Auch Bürokratie, das ist ja aber überall so. Das ist in Deutschland, aber auch in Griechenland, überall die Bürokratie abschaffen. Also soweit es geht.
Ja, sehr gut. Ja, das ist das Problem. Denn am Ende, man hat die EU geschaffen. Mir geht das zu weit, was die EU mittlerweile alles für sich beansprucht. Man hat die EU geschaffen, damit wir erstmal, damit wir eine gemeinsame Idee haben, damit wir friedlich und vernünftig miteinander umgehen. Mhm. Denn eine gemeinsame Währung war auch noch richtig, aber daraus ist ein Monster entstanden, das sich in jedes Leben privat von morgens bis abends einmischt. Und diese Regulationswut, die es da gibt.
Ja.
Die sorgt am Ende dafür, dass die Leute die Schnauze voll haben davon, obwohl die Idee eigentlich hervorragend ist. Nur, ich musste ganz ehrlich sagen, es kann nicht sein, dass die EU sich darüber Gedanken macht, was in Polen oder in Ungarn in den Schulbüchern steht. Das ist dann einfach ein Tick zu viel. Dafür haben wir nationale Regierungen. Das sollte ein Überbau sein, aber die mischen sich mittlerweile in alles ein und das macht die Leute so verdrossen.
Micky, du kennst ja auch die EU aus eigener Sicht. Also in Griechenland hatten wir vor 15 Jahren die Situation, dass Griechenland überhaupt nicht gut ging. Wir hatten ja auch hier Euro-Rettungspakete geschnürt. Und heute, nach 15 Jahren, sehen wir in vielen Bereichen ein anderes Griechenland. Nach vorne gerichtet, auch mehr Power.
Ja, es ist ja auch aufwärts gegangen. Aber die EU-Pakete, sagen wir, die Finanzierung und die Hilfe für Griechenland war sehr, sehr wichtig von der EU eben. Also das muss man ja auch dann loben. Aber es gab, und es gibt ja auch weiterhin den Ministerpräsidenten, muss man sagen, Mitsotakis, der das auch Voraussetzungen in Griechenland geschaffen hat, so dass die Wirtschaft wieder aufwärts geht und so vieles mehr, der Tourismus, alles. Also für alles hat er ziemlich gut gesorgt. Auch, muss ich sagen, für weniger Bürokratie. Und Griechenland war ja mal ganz unten, dann war das Glas halb leer und dann halb voll und jetzt ist es dreiviertel voll. Und da muss man sagen, ob man ihn mag oder nicht und zu welcher Partei man steht, das hat er großartig gemacht.
Muss man manchmal mit dem Rücken zur Wand stehen, damit überhaupt was politisch erfolgt?
Es scheint ja so. Gab es nicht mal, da war vor vielen Jahren, ich habe ja für Roman Herzog auch mal gesungen und er hat doch mal gesagt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Ja, und ich glaube,
97,
und da waren 5-6 Jahre später, als Schröder ein neues Paket, es hat 6 Jahre gedauert, bis überhaupt irgendwas gemacht wurde. Also es dauert, wenn wir uns das vor Augen führen, scheint es doch bei uns Menschen etwas länger zu gehen, auch in der Politik. Das kann man nicht gleich in dem Moment umsetzen. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch schneller.
Ja. Aki, das ist, da muss ich natürlich jetzt noch einmal drauf eingehen. Es hat wirklich damals länger gedauert. Die Rede von Roman Herzog war, meine ich, Ende April 97 im Adlon-Hotel.
Ja, war so.
Ja, ein Ruck durch Deutschland. Dann ist die CDU abgewählt worden, 98. Und dann kam Herr Schröder und hat die Agenda 2010 einige Jahre später umgesetzt. Braucht Politik so lange Zeit? Haben wir die Zeit?
Ja gut, das ist die entscheidende Frage ist, du musst als Staatslenker oder Staatsmann erkennen, wann der Punkt erreicht ist, wo es so nicht mehr weitergeht. Ja, das ist aber eine sehr schwere Entscheidung dann, weil das beeinflusst natürlich auch sehr viel. Ich habe große Hoffnung gesetzt in den Start der Koalition, weil ich ein großer Anhänger davon bin, dass die Parteien der Mitte gegen rechts und links zusammenhalten. Wenn du dann aber irgendwann das Gefühl hast, dass eine nicht richtig mitzieht, dann musst du irgendwann sagen, ich hoffe, dass wir müssen irgendwann Entscheidungen treffen. Die Leute wollen, dass wir auch notfalls harte Entscheidungen treffen, aber bitte die Entscheidungen, die Menschen vor allen Dingen positiv aufnehmen, die hier etwas zum Sozialprodukt beitragen. Und wir müssen aufhören. Und diese Leute müssen gegenüber den Leuten, so hart das auch klingen mag, die ihr Leben eben aus den Sozialversicherungssystemen heraus bestreiten, müssen die privilegiert sein. Denn die halten am Ende diesen Staat am Laufen. Und wenn du dann, wenn du dann als Regierungschef irgendwann erkennst, und das war ja bei Schröder der Moment, es geht so nicht, wir brauchen jetzt eine Ruptur, ja, dann musst du es machen. Und dann musst du gucken, wie es weitergeht. Aber irgendwann nur aus einer falsch verstandenen Vorsicht daraus haben, wir machen einfach immer so weiter. Das stärkt dann natürlich die demokratiefeindlichen Kräfte. Und das ist meine ganz große Sorge dabei.
Und jetzt geht es ja, würde ich sagen, gar nicht mehr. Ich glaube, die Geduld der Menschen ist auch so ziemlich am Ende. Und ich glaube, jetzt müssen vielleicht ein paar Gesetze oder was auch immer sein mag. Ich will auch gar nicht in die Politik jetzt hineingehen. Aber es muss jetzt etwas vielleicht einiges schneller gehen, auch für die Menschen, damit sie auch besser, ja, die können auch mehr. Aber ich glaube, die Deutschen können so zupacken, wenn es darauf ankommt, wie ich noch nie ein anderes Volk gesehen habe. Es machen super gut. Aber sie müssen die Gründe und dann zupacken. Und ich glaube, dann könnte es auch schneller weitergehen.
Ich würde ganz gerne, könnt ihr jetzt viel zu sagen, aber ich bin ja heute der Moderator. Ich würde ganz gerne zum Schluss nochmal, wenn wir jetzt auf die Zielgerade gehen, es steht jetzt eine Fußball-Weltmeisterschaft ins Haus. Wir erinnern uns noch an 2006, an 2014, die Deutschlandfahnen wurden geschwenkt. Griechenland 2008 war es.
2004
war Europameister
geworden. Das weiß ich noch.
Genau. Wir haben danach immer sehr schnell die Fahnen immer wieder eingezogen. Und trotzdem, glaube ich, braucht es einen gesunden Patriotismus. Wir sind alle Europäer, aber wir müssen auch selbstbewusst sein. Wir müssen wissen, was unsere Werte sind, was unsere Regeln sind und mit Zuversicht ausstatten. Aber die Frage ist, ist das jetzt wieder eine Chance, so eine Fußball-Weltmeisterschaft? Und wie kann man das so organisieren, dass es dann auch anhält? Weil das ist ja etwas Gutes, wenn eine Gesellschaft weiß, wofür sie steht und wofür sie nicht steht.
Na, ich denke mal, also durch Fußball ist ja so viel, kann man bewegen und machen, auch in den Herzen der Menschen. Das Wort Patriotismus ist natürlich kein so leichtes Wort, würde ich erstmal sagen. Es war ja auch nach dem letzten Weltkrieg erstmal negativ besetzt, ist klar. Die nächsten Generationen, denke ich, konnten vielleicht besser damit umgehen. Es ist noch in den Köpfen, aber es ist schon auch wieder was anderes. Und ich glaube, ich hatte vorhin ein, zwei Sätze gesagt, die würde ich jetzt auch sagen. Patriotismus kann Heimatliebe sein, sich einsetzen für Menschen, für sein Land, für die Region, in der man lebt. Also ich wiederhole mich gerade, aber genauso denke ich darüber. Und dann ist auch das Wort Patriot sein, Patriotismus positiv besetzt. In Griechenland aber zum Beispiel sind die Menschen sehr stolz immer schon auf Griechenland, diese lange Geschichte, und sind große Patrioten, ja.
Ja, Aki? Ja gut, Patriotismus hat natürlich durch die Historie in Deutschland einen etwas anderen Einschlag, aber das ist grundsätzlich falsch. Wir müssen jetzt auch nicht nach 70er noch mehr Jahren, die Deutschen haben schon hoffentlich dauerhaft verstanden, was die Demokratie für ein Segen ist. Ich hoffe es zumindest. Und Patriotismus, so wie es im Fußball ist oder so, ist gesund. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Aber alleine nützt es dir natürlich auch noch nichts für eine WM. Die Italiener sind totale Patrioten, aber sind nie dabei. Ne? Und
Oh.
So, wir haben am Ende des Podcasts immer ein Kickerspiel. Der Kicker kommt ja aus der Kneipe. Und geht ihr noch in die Kneipe heutzutage? Oder ist für dich lieber roter Teppich oder lieber Eckkneipe in Dortmund, Applerbeck?
Ja, geh mal in Eckkneipe in Dortmund, Applerbeck als BVB-Präsident. Das ist auch nicht so einfach. Aber wenn ich in der richtigen Stimmung bin, kann das schon mal passieren. Das ist mir auch schon passiert, wenn wir gewonnen hatten, so auch ein überzeugendes Spiel gemacht haben und ich dann noch einen hatte, der gesagt hat, komm, jetzt gehen wir mal wieder in die Kneipe. Dann bin ich auch schon mal mit und so. Aber das musste ich natürlich ein bisschen kontrollieren, weil ich kenne mich dann auch, wenn ich dann in der richtigen Stimmung bin, wir haben 5-1 gewonnen oder so, dann gehe ich natürlich auch schon mal über Tische und Bänke. Und das ist dann dem Amt des Präsidenten dann nicht mehr zuträglich. Und von daher versuche ich das immer ein bisschen zu dosieren. Aber das waren herrliche Zeiten früher in den Kneipen. Ne? Und Musicbox, ich habe die Hälfte der Lieder von, ich habe ja eine eigene Playlist von Vicky Leandros bei mir auf meinem iPhone. Und davon die Hälfte der Lieder habe ich über die Musicbox irgendwann. Der Autor, der hatte sich in so ein Lied verliebt, der hat das den ganzen Abend dann 20 Euro da reingeschmissen oder Mark damals noch. Und da hast du das gehört, rauchgeschwängerte Kneipe. Ne? Da hat sich keiner beklagt, oh, was stinken aber morgen früh meine Klamotten. Ne? Das war einfach State of the Art. Ne? Und das hat sich eben komplett geändert. Aber dadurch haben wir natürlich auch ein unfassbares Kneipensterben. Das ist für die Gesellschaft keine gute Entwicklung.
Na, was ja schade ist, ja. Aber ich gehe auch sehr gerne in die Kneipe. Und immer mal um tolle Musik, wunderbare Musik. Und es macht Spaß, mit Freunden da zu sein, sich auszutauschen. Kneipen sind für mich immer schon irgendwie, ja, geht zu uns, gehört auch zu unserer hier Kultur. Und zum Beispiel in Hamburg gibt es ja dieses berühmte, ganz uralte Zwick. Das ist so meine Lieblingskneipe und das ist eine Urkneipe.
Sehr gut. Und gibt es da auch einen Kicker? Einen Kicker, so einen Tischkicker?
Nein, nicht wie hier, nein.
Nicht wie hier. Aber Sie haben schon mal gekickert?
Ich habe so eins zu Hause, aber habe es nie gemacht. Aber ich meine, ich habe 3 Kinder, die haben es gemacht und 5 Enkelkinder, die 3 älteren Jungs, die spielen damit, ja. Aber ich habe es eigentlich
schon versucht. Schauen wir uns das jetzt mal an. Also für diesen Moment erstmal herzlichen Dank für den Auftritt. Vicky Leandros und
danke, lieber Carsten, danke.
Watzke. Super. Wenn ihr einmal aufsteht, das nehmen wir mit. Super. Vicky, du gehst einmal hier rüber. Also, du hast eben gesagt, du spielst gerne Skat. Ich spiele auch gerne Skat. Ich spiele allgemein gerne. Ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen, weil wenn man spielt, muss es auch Gewinner und Verlierer geben. Und der Verlierer muss auch was machen, oder?
Kann ich mich schon gleich als Verlierer melden?
Nein. Achso, tschö.
Kann ich mich schon gleich als Verlierer melden?
Ja, warten wir erst mal ab. Also, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber in Dortmund wird ja immer You Never Walk Alone gespielt. Und ich würde vorschlagen, wenn der Aki Watzke verliert, muss er You Never Walk Alone anstimmen. Findet ihr das gut?
Super. Einspruch, wenn ich verliere als Präsident von Borussia Dortmund, nur das Vereinslied.
Nur das Vereinslied, okay. Auch, sehr gut. Und bei Vicky Leandros würde ich sagen, du stimmst Ich liebe das Leben an. Super.
Oh.
Aber nur, wenn das geht. Ja? Wir haben das jetzt nicht irgendwie mit Hintergrundmusik Ja, ja, sowas
warum nicht? Warum nicht? Ja.
Super,
ja.
Also Aki, vom Applaus her würde ich sagen, die Leute glauben und hoffen alle, dass du jetzt gewinnst.
Ja, das gibt mir auch.
Alles klar. So, du darfst einmal einrollen. Wir spielen bis zwei.
Jetzt warte mal.
Bis zwei, genau.
Sie haben die Blauen.
Die Blauen, genau. Nein, das Tor.
Ich würde mich weigern, mit den Farben zu spielen.
Super. Ja, sehr gut. Das kann man einigermaßen sehen, genau. Und ich stelle hier immer die bekannte, renommierte Frage. Was würdet ihr machen, wenn ihr Bundeskanzler wärt als erstes? Was wäre der erste...
Was, Bundeskanzler? Ich würde in jeder Kabinettssitzung erstmal
ein
Lied singen mit allen, denn Musik verbindet und man hat keinen Streit mehr.
Ja.
Aber ich würde...
Ist aber auch ein komischer Ball.
Er hält alles.
Ja, ja.
Aber ich würde mich natürlich für Bildung einsetzen.
1-0 für Aki Watzlawick. Bis zwei. Für Bildung einsetzen, ja.
Für Bildung, weil ich durch Kinder und Kindeskinder habe und sehe, dass man da sehr viel machen kann. Ja. Und für die Kultur.
Sehr
das
gut.
Das ist etwas, was ich verstehe, ja.
Sehr gut. Aki, was würdest du machen als erstes, wenn du Bundeskanzler wärst? Jawohl! Aki Watzke hat gewonnen, 2-1. 2-0. Also, ich bedanke mich. Damit ist der Podcast zu Ende.
Und der Abend gerettet, weil nicht ich singe, sondern Vicky.
Super. Das erleben natürlich nur diejenigen, die hier in Paderborn sind. Und deswegen verabschiede ich mich bei allen Zuschauern und Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich bei der 31. Podcast-Ausgabe hier aus Paderborn. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit Vicky Leandros und Aki Watzke. Bis zum nächsten Mal.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.